Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder zusammen, Klaus Leitzmann, Professor Klaus Leitzmann und ich, zu dem nächsten Thema, ein super spannendes. Und hier muss ich wirklich gestehen, da hast du definitiv mehr Wissen als ich. Es geht nämlich um die Evolution und wie die Ernährung uns den Menschen geprägt hat. Aber jetzt zu diesem spannenden Thema Evolution. Tja, Klaus, wann und wie fing eigentlich alles an?
Also wenn man ganz an den Anfang geht, dann muss man 14,5 Milliarden Jahre zurückgehen. Da ist angeblich mit dem berühmten Urknall unser Universum entstanden. Zumindest der Anfang wurde damals gemacht. Und wenn man das jetzt in kurzen Schritten gehen will, dann muss man als nächstes erwähnen, dass unser Sonnensystem, also die Sonne mit den Planeten, dazu zählt ja auch die Erde, etwa vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist, also schon sehr viel später als der Ursprung des Universums. Und das Leben auf der Erde, das hat sich dann relativ schnell entwickelt, interessanterweise, weil es offensichtlich eine Kombination von Wärme, Flüssigkeit und organischer Substanz gegeben hat, die es ermöglicht hat, dass bestimmte Bausteine sich einfach zusammengefunden haben. Und das ist die Erklärung dafür, dass letztlich daraus auch das ganze Leben entstanden ist. Das war natürlich ein langer Prozess, der hat sich über viele Milliarden Jahre hingezogen, ohne bis wie gesagt, zusammenzufassen, vor etwa 3 Milliarden Jahren gab es dann schon so etwas wie das erste Leben, das sich dann weiterentwickelt hat und letztlich auch die ersten Zellen sind entstanden und vor 1 Milliarde Jahren, da gab es dann vielleicht sogar die ersten Vielzeller in Form von Würmern oder Kriechtieren in der Form. Also das sind alles Daten, die sich die Wissenschaft erarbeitet hat mit all den Informationen, die zur Verfügung standen. Aber die Geschichte des Menschen fing natürlich sehr viel später an. Da sind wir weg von den Milliarden oder kommen wir zu den Millionen. Also vor etwa 150 Millionen Jahren, das ist jetzt also universumsgeschichtlich ein relativ kurzer Zeitraum, aber für uns natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Da sind die ersten Säugetiere aufgetreten. Und wenn man weiß, dass danach die Dinosaurier ihre lange Phase hatten von ungefähr 130 bis 65 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung, dann sind die ja ganz plötzlich ausgestorben. Da gibt es verschiedene Theorien. Das interessiert uns jetzt aber im Moment nicht. Aber nachdem die Säugetiere, also nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, da haben sich die Säugetiere richtig entwickelt. Und das ist auch der Anfang unserer Geschichte. Das sind unsere ganz, ganz frühen Vorfahren. Und
die das heißt also 65 Millionen Jahre
zurück.
Ist es zurück.
Ja. Und ungefähr vor 55 Millionen Jahren, denkt man, die ersten Säugetiere, die auf Bäumen lebten, identifiziert zu haben. Also dass man, das geht ja immer anhand von archäologischen Befunden, die sich aber überwiegend von Insekten ernährt haben. Interessant. Und das findet sich auch noch ein bisschen bei uns wieder, diese Insektenvergangenheit. Aber daraus entstanden sind, dann da gibt's ja ganz große Lücken in der Archäologie, daraus entstanden dann letztlich weitere Nachkommen dieser ersten Primaten. Also Primaten, das ist dann die Gruppe der Lebewesen, zu denen wir auch gehören. Wir sind Primaten, die sich entwickelt haben anhand von pflanzlicher Ernährung, überwiegend pflanzlicher Ernährung. Also die haben praktisch nichts Tierisches verzehrt. Und das kann man heute, wenn man jetzt den Schritt bis in die Gegenwart geht, ganz gut oder am besten daran nachvollziehen, wenn man unsere anatomischen und physiologischen Gegebenheiten vergleicht. Am einfachsten ist es, man nimmt einen typischen Fleischfresser, eine Katze oder ein Löwe, also die typischen Fleischfresser, und vergleicht es mit typischen Pflanzenfressern im Tierreich. Die Wiederkäuer sind eine spezielle Entwicklung, das muss man jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber man kann das Pferd nehmen zum Beispiel, ein typischer Grasfresser, die nichts Tierisches fressen. Und wenn man da vergleicht anhand von Mund, Magen, Darm, Speichelbildung, Enzymausstattung und so weiter, da kann man feststellen, dass wir sehr viel näher bei den Pferden sind als bei den Katzen. Also das ist einmal, und das ist ja so offensichtlich, ein Raubtier wie eine Katze oder ein Löwe hat ein Gebiss, das ganz anders gestaltet ist, als wir es haben. Wir haben Mahlzähne. Die Tiere, die andere Tiere gefressen haben, die müssen ja nichts mahlen. Die haben auch keine Speichelbildung. Und die können auch ihr Gebiss gar nicht nach links und rechts bewegen. Die können nur von oben nach unten. Wenn du mal einen Hund oder eine Katze versuchst, das Gebiss, den Unterkiefer, das geht gar nicht. Aber wir können das, weil wir mahlen müssen. Wir müssen das also zerkauen, die Nahrung.
Die haben auch Reißzähne im Gegensatz zu uns.
Ja, genau.
Wir haben die Mahlzähne,
ja. Wir haben zwar auch noch die Eckzähne, weil das ja eine lange Entwicklung war, bevor sich das so gebildet hat, dass es eigentlich der pflanzlichen Ernährung optimal angepasst war. Und das geht dann weiter, auch der Magen und der Blinddarm und der Dickdarm, das sind alles Möglichkeiten, durch diesen Vergleich zu sagen, wir liegen sehr viel näher an den Tieren, an den Pflanzenfressern, als an den Tieren, die Tiere und Fleisch gefressen haben.
Also davon bin ich ja auch überzeugt und ich denke, wir sind so ausgestattet, dass wir tatsächlich auch überleben können, wenn wir denn tierische Nahrungsmittel zu uns nehmen. Aber ich denke, dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Und wir sehen es ja gerade jetzt in diesen Zeiten. Also wenn wir zu viel Tierisches zu uns nehmen, die Krankheiten holen uns auf jeden Fall deswegen ein. Zwar auch wegen der ganzen Industriekost, die es heute gibt. Aber ich glaube, von der Ausstattung her ist es nun mal so, dass wir eher Pflanzenesser sind und deswegen, wenn wir jetzt ganz viel Fleisch essen, wie es heute ja viele Menschen tun oder tierische Nahrungsmittel, dass wir dann auch darunter leiden und deswegen auch krank werden.
Es hat natürlich immer Phasen gegeben, wo der Mensch vielleicht auch, wenn pflanzliche Nahrung knapp war, tatsächlich tierische Lebensmittel verzehrt hat.
Ist ja auch klug von der Natur.
Ja, sicher. Und der Mensch, das ist eine, muss man sich auch vergegenwärtigen, der Mensch, genau wie auch die Tiere, haben sich immer ganz opportunistisch verhalten. Das heißt, was es in der Umgebung gab, das hat man als Nahrung genommen. Und wenn man in einer Umgebung gelebt hat, wo viele Pflanzen waren, hat man natürlich Pflanzen gegessen. Und da die Menschen, auch unsere Vorfahren, dann gewandert sind, auch in Gebiete, wo es saisonbedingt nicht viel Pflanzen gab, dann mussten die Tiere essen. Ob das jetzt Fische waren oder andere Tiere oder auch Kleintiere, das ist sicher richtig.
Aber da in dieser Zeit, da weiß man nicht, wie alt diejenigen geworden sind, die sich vermehrt von Pflanzen ernährt haben. Und wie alt diejenigen geworden sind, die dann auf Tierisches haben zurückgreifen müssen, gibt es da irgendwelches Wissen darüber?
Man kann es natürlich vergleichen mit dem, mit unseren Mitlebewesen. Also die Tiere, die am längsten leben, das sind natürlich die Schildkröten, aber auch Elefanten als Beispiele. Die leben etwa so lange wie wir, die Elefanten. Und bei den Fleischfressern, die Lebenserwartung Katzen, das weiß man, 15, 16, manchmal 20 Jahre, Hunde 20, manchmal 25 Jahre. Aber viel darüber hinaus schaffen die Fleischfresser das nicht. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied. Ob das jetzt nur an der Nahrung liegt, kann man natürlich immer hinterfragen. Aber so stellt sich die Situation dar.
Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema insgesamt, also auch, du hast ja vorhin gesagt, dass das Leben damit begann. Vielleicht gibt es auch noch andere Momente, die dafür verantwortlich sind, dass das Leben geboren wurde quasi auf unserer Erde. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern mich interessiert, wann es beispielsweise die ersten Menschen, den Homo, wann es den gegeben hat. Wie lange ist das jetzt her? Und wer war das und wie hieß er? hinten dran, nach dem Homo.
Ja, da gab es natürlich
viele.
Ich weiß ja auch nicht alle auswendig, aber letztlich hat es natürlich den Homo sapiens, also zweimal gegeben. Also der vernünftige Mensch, wenn man das übersetzen will. Und das sind natürlich dann unsere Vorfahren gewesen, die sich aber auch dank des Feuers, man hat entdeckt, dass man Feuer einsetzen kann für die Nahrungszubereitung. Und das ist, wenn man über tierische Lebensmittel spricht, natürlich sehr viel wichtiger als für pflanzliche Lebensmittel, dass man sie erhitzen kann. Denn man vermutet, dass der Mensch dann vielleicht auch Aas gefressen hat in Notzeiten oder gegessen hat in Notzeiten. Und wenn das erhitzt wurde, dann war die Problematik der Infektion oder der Vergiftung natürlich sehr viel weniger. Und wann das angefangen hat, das weiß auch keiner genau.
Ungefähr?
Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Aussagen, die sagen, also vielleicht vor 50.000 Jahren, das ist so eine Zahl, wo der Mensch dann systematisch Feuer eingesetzt hat zur Nahrungszubereitung. Es gibt aber auch Befunde, dass Siedlungen, wir kommen ja ursprünglich aus Afrika, in afrikanischen Ländern, also in Äthiopien, in Tansania, in einigen anderen Ländern, dass man Feuerstellen gefunden hat, die darauf hindeuten, dass es sicher schon eine Million mindestens so lange her ist. Ja, man weiß es aber nicht genau, denn wer sagt uns, dass wenn eine Feuerstelle gefunden wurde, dass es der Nahrungszubereitung diente? Wahrscheinlicher ist, dass es Feuerstellen gab, um sich zu wärmen oder vielleicht noch wichtiger, um wilde Tiere abzuschrecken. Denn die wilden Tiere haben eben auch Menschen gefressen. Also das ist sehr unsicher. Aber das
ist schon unglaublich, dass man da eigentlich, das sind ja noch Riesenlücken auch vom Wissen her, ne?
Ja, da gibt es auch viele Widersprüche.
Genau.
Und was ich immer interessant finde, man hat das dann so gelernt, wie sich das entwickelt hat. Und plötzlich, nicht plötzlich, aber immer wieder, tauchen dann neue Erkenntnisse auf, wo man sagt, jetzt müssen wir eigentlich das Leben der Neandertaler neu schreiben. Und gerade beim Neandertaler, da scheiden sich auch die Geister. Also es gibt eine Aussage, die sagen, Neandertaler waren überwiegend Vegetarier und deshalb haben sie vielleicht auch in der Überlebensmöglichkeit in den nördlichen Regionen schlechtere Karten gehabt als diejenigen, die sie überrannt haben, so kann man es ja vielleicht nennen, die zugewandert sind und die dann alle Nahrungsmittel nutzen konnten und dann in den Zeiten, wo es wenig zu essen gab, vielleicht auch körperlich stärker waren, um die zu besiegen sozusagen. Und die Neandertaler sind ja ausgestorben, das weiß man. Aber jetzt habe ich gerade einen Bericht gelesen, dass es überhaupt nicht stimmt mit den Neandertaler. Der war auch Fleischesser. Also wie gesagt, das ist alles interessant, aber nicht entscheidend für uns. Was für uns entscheidend ist, dass wir wissen, wie es unser Gebiss, unser Speichel, unsere Zunge, unser Magen und der Darm, wie ist er geschaffen? Und das ist ganz eindeutig, dass wir als Pflanzenfresser, Pflanzenesser uns entwickelt haben. Das war ja eine Entwicklung über viele Millionen Jahre.
Ja, deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn wir sagen, 95% pflanzlich ist also auf jeden Fall das, was wir empfehlen. Und wenn da eine kleine Menge dabei ist, die nicht pflanzlich ist, ist es vom Körper durchaus auch gut zu verkraften. Ich bin ja da ein bisschen strenger bei Menschen, die krank sind, dass ich sage, es sollte 100% sein. Aber ich denke, so ein kleiner Prozentsatz, das geht, hat ja auch Colin Campbell in seinem großen Buch The China Study wirklich auch bescheinigt oder bestätigt oder auch bewiesen, weiß ich nicht, ob man das bewiesen in dem Zusammenhang sagen darf, aber da hat er ja schon auch bei Versuchen aufgezeigt, dass 4-8% scheint der Körper noch gut zu vertragen. Wenn es mehr wird, dann wird es wirklich kritisch. Und hat es bei dem Krebszellwachstum ja aufgezeigt. Aber eine Frage habe ich jetzt immer noch nicht beantwortet bekommen. Wie lange gibt es jetzt denn den Homo sapiens schon? Wie alt ist er?
Auch da gibt es keine ganz konkreten Ansagen. Aber wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, es waren 150 Millionen Jahre, so etwa. Okay. Also es war ja, unsere Vorfahren haben ja in der Savanne gelebt und irgendwann haben sie den aufrechten Gang erfunden, weil sie sich von den Wäldern in die Savanne begeben haben. Und dann war es der Homo erectus und daraus ist dann letztlich der Homo sapiens entstanden.
Okay, gut. Aber du hast vorhin auch gesagt, wir kommen ja eigentlich aus Afrika und dort war es ja eigentlich warm. Und dort konnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass es ganz viel Pflanzen auch immer gegeben hat, oder?
Das ist die Vermutung, ja. Wobei man nicht vergessen darf, dass sich ja auch die Klimazonen der Erde über diese lange Entwicklung der 4,5 Milliarden Jahre immer mal wieder verändert hat. Und besonders auch die Atmosphäre. Und das Leben, wie wir es heute kennen, wäre am Anfang gar nicht möglich gewesen, weil es keinen Sauerstoff gab. Der Sauerstoff hat sich ja erst angesammelt, dadurch, dass Pflanzen vorhanden waren und Sauerstoff abgegeben haben. Und das ändert sich auch, weil das merken wir natürlich nicht, weil das über viele lange Zeiträume sich allmählich verändert. Jetzt sind wir natürlich dabei, das von uns aus zu ändern, indem wir immer mehr CO2 produzieren durch die fossilen Brennstoffe. Und das ist auch nicht gut.
Okay, es gibt natürlich so eine ganz spannende Frage, die möchte ich natürlich jetzt für euch alle stellen. Wie sieht es denn aus mit der Hirnentwicklung? Also das sind ja die Anhänger der Steinzeiternährung oder der Paleo-Diät oder diejenigen, die eher die tierische Ernährung befürworten, die sagen ja, das Gehirn hat sich nur deswegen entwickeln können und wir sind zu dem Menschen geworden, den wir heute sind, weil wir tierische Nahrung zu uns genommen haben. Wie sieht denn da die aktuelle Wissenschaft aus?
Gibt es auch leichtere Fragen?
Aber es ist, glaube ich, eine der interessantesten Fragen. Und wenn ich sie dir nicht stellen kann, wem soll ich sie denn dann stellen?
Ja, es gibt natürlich Spezialisten, die sich im Detail damit befassen. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass der Mensch, wie gesagt, besonders nachdem er das Feuer eingesetzt hat, auch immer mal tierische Lebensmittel verzehrt hat. Und die These sagt, dadurch hat sich unser Großhirn entwickelt. Das wird aber auch angezweifelt. Also da gibt es keine hundertprozentigen Belege dafür. Das hört sich zwar sehr gut an, denn tierische Nahrungsmittel und besonders auch der Knochenmark zum Beispiel und andere sehr fetthaltige Substanzen sind natürlich unseren oder der Zusammensetzung unseres Gehirns sehr ähnlich. Deshalb liegt auch so eine Vermutung sehr nahe. Denn unser Gehirn besteht überwiegend aus Fett, aus den verschiedensten Fettsäuren. Und das ist also zum Teil auch eine Vermutung. Meine Aussage ist dann zum Schluss immer, wenn es sich wirklich bewahrheitet, dass der Mensch sein Großhirn entwickelt hat, weil er tierische Produkte verzehrt hat und sich dann aber überlegt, was er bisher schon für einen Unsinn angerichtet hat, dann ist es höchste Zeit, aufzuhören, tierische Produkte zu verzehren. Denn ich glaube, wir haben genug Wissen und genügend Kenntnisse, die uns auch ein vernünftiges Leben auf dieser Erde ermöglichen, wenn wir nicht weiterhin unsere Lebensgrundlagen zerstören. Wir zerstören ja nicht den Planeten. Der Planet wird auch ohne uns wunderbar zurechtkommen.
Ja. Vielleicht sogar besser.
Ja, könnte gut sein. Jedenfalls, es geht ja um unsere Lebensgrundlagen, Luft, Wasser, Boden. Und alles wird von uns sträflich belastet. Und es gibt Wege, das wissen wir, wie wir das zumindest stark minimieren können.
Ja, definitiv. Und es gibt ja auch noch verschiedene Theorien zum Thema Evolution des Gehirns. Also, dass man jetzt herausgefunden hat, dass wohl die Mengen an pflanzlicher Nahrung wesentlich größer waren, weil man andere Untersuchungsmethoden gefunden hat. Also ich glaube, da sind wir noch nicht bei dem endgültigen Stand angekommen, sondern da wird sich noch einiges tun. Und ich bin ganz gespannt, was denn dann tatsächlich der ausschlaggebende Moment war, wie sich unser Gehirn entwickelt hat. Also,
naja, ja, das kann ja auch genetisch bedingt sein, wo die Ernährung vielleicht gar nicht die zentrale Rolle gespielt hat. Aber einen falschen Weg, den man ganz lange eingeschlagen hat und der auch heute noch propagiert wird, ist der, dass man gesagt hat, diese ganzen alten Ausgrabungen, die wir machen, also jetzt nicht in Griechenland, sondern eben in Afrika, in den Ländern, wo wir herkommen, auch mit den Feuerstellen, da findet man immer Knochenreste.
Genau.
Ja, und dann sag mal, ihr ist doch ganz eindeutig, die haben also Tiere gegessen. Aber wie viel Pflanzen die gegessen haben, ist nicht nachweisbar. Pflanzen hinterlassen keine Reste. Das vergeht. Auch wenn's Nüsse oder Kerne oder Schalen sind, ganz gleich wie hart die sind oder wie dauerhaft. Aber nach Tausenden von Jahren werden die alle abgebaut. Und Knochen eben nicht, die erhalten sich. Und deshalb war man da doch auf dieser Fährte vielleicht zu einseitig und hat das nicht bedacht. Und ich denke, so wird es weiterhin auch Entdeckungen geben, die dann vielleicht doch eher auch gut bestätigen können, dass auch unsere Gehirnentwicklung durchaus mit den Nahrungsmitteln, die zur Verfügung stehen, also pflanzlichen Nahrungsmitteln, sich auch so entwickeln konnte.
Ja, wir könnten es vielleicht jetzt mal ausprobieren, gerade in der jüngsten Zeit, dass wir eben auf tierische Nahrungsmittel verzichten und schauen, was dann mit unseren Entscheidungen, die unser Gehirn dann teilweise auch trifft, passieren wird. Vielleicht schaffen wir es ja noch, diesen Weg gerade ein wenig aufzuhalten, auf dem wir uns befinden, nämlich tatsächlich uns selbst zu zerstören. Und ich glaube, ein guter Weg wäre wirklich, sich gegen tierische Nahrung zu entscheiden und für vollwertige Pflanzenkost. Und wer weiß, was sich da mit unserem Gehirn weiter tut.
Ja, es gibt ja durchaus einige Beispiele, nur man darf da nicht zu selektiv sein. Aber wenn ich so an Persönlichkeiten denke, wie, sagen wir, Gandhi oder Albert Schweitzer oder auch Einstein, so Menschen, die aus unserer Sicht vorbildlich gelebt haben, in vielerlei Hinsicht, die alle vegetarisch oder sogar vegan gelebt haben. Ich müsste jetzt, auch, natürlich hat es auch große Geister gegeben, die Fleisch gegessen haben. Mir fällt jetzt keiner ein. Aber doch, es gibt ja ganz viele Nobelpreisträger. Das sind schon kluge Menschen. Die,
Schrödinger zum Beispiel.
Ja, aber es sind ja oft, das ist auch interessant, viele der großen Geister, die jetzt gerade den Nobelpreis bekommen haben, die haben die Entdeckung, die letztlich dann zur Vergabe des Nobelpreises geführt haben, diese Entdeckung gemacht, als sie jung waren. Und nicht später. Aber später hat man dann erkannt, wie wichtig es ist. Der Einstein zum Beispiel, der hat seine Relativitätstheorie um die Jahrhundertwende schon bekannt gegeben. Anfang, also 1902, 1903, damals schon. Da haben die anderen Wissenschaftler haben das schlichtweg nicht verstanden. Er hat 1920, glaube ich, oder 21 hat er dann den Nobelpreis, weil man da endlich erkannt hat, der Mann hat recht.
Ja, aber so ist es ja ganz häufig auch. Also erstmal gegen neue Dinge wird sich ja erstmal gesperrt. Auf der einen Seite ist es gut, weil man muss einfach auch gucken, ist das wirklich auch nachvollziehbar? Kann man das auch wiederholen, das Ganze, und hält es stand? Aber es dauert einfach immer ganz, ganz lange. Und ich glaube, wir sind im Moment auch so an einem Punkt, wo ich glaube, dass wir eigentlich sofort sagen müssten, dieses ist ein Gebot, also so und so sollte man sich ernähren, und das ist dann doch eher ein Verbot. Also, obwohl ich das eigentlich nicht so gern mag, dieses Wort, aber, oder dann die Empfehlung zumindest geben, dass man offiziell sagt, also eine verminderte tierische Ernährung ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll für uns Menschen, für den Erhalt von uns Menschen, weil ansonsten kann es einfach sein, dass die Evolution von uns, die irgendwann mal angefangen hat, dann auch zu Ende gehen wird.
Mhm. Ja, man kann es dann ja auch letztlich auch so zusammenfassen, dass man sagt, aus ökologischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus ethischen Gründen ist die Pflanzenernährung immer besser für die Menschheit. insgesamt. Und ich meine, das kann man schon beherzigen. Wäre schön, wenn die Menschheit es machen würde. Aber wir sind ja in einer Situation, wo wir den Menschen diese Dinge empfehlen. Und das wird dann häufig eben als Bevormundung, ihr wollt uns das Fleischessen verbieten, ausgelegt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Menschen aufzuklären oder darüber zu informieren. So ist die Lage. Ihr müsst jetzt die Entscheidung treffen.
Definitiv. Und wir haben ja damit angefangen, dass ich gesagt habe, so hat die Ernährung den Menschen geprägt. Und wir entscheiden jetzt, ob es den Menschen weitergibt. Und wenn wir uns entscheiden dafür, auf pflanzliche Ernährung zu setzen, dann wird es auch spannend, die Weiterentwicklung des Menschen zu beobachten, würde ich doch mal sagen. Und ich finde, es ist ein so tolles Experiment, das sollten wir uns nicht entgehen lassen.
Wir werden das beobachten.
Genau, wir werden das beobachten. Man weiß zwar nicht von wo aus, aber wir beobachten es auf jeden Fall. Ja, das war's für heute. Es war ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank, lieber Klaus. Und ja, in diesem Sinne, sei gut zu dir, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.